Check-in, der Flughafen-Podcast in Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Check-in. Mein Name ist Bernd Röttger und ich begrüße diesmal wieder per Zoom einen Gast, Sina Tillschneider. Sie ist Zollbeamtin am Hamburger Flughafen und eigentlich, jetzt sitzt sie mir alleine gegenüber, eigentlich sind Sie nicht allein am Flughafen unterwegs, ne?
Das ist richtig. Hallo, Herr Röttger.
Sie sind, mit wem sind Sie unterwegs?
Ich bin mit meinem Diensthund Mats unterwegs. Ich will nicht sagen ausschließlich. Also er braucht natürlich nach seiner Arbeitszeit auch seine Erholungspause. Aber ja, wir sind ein Team. Ich und mein Hund.
Und wie ich gerade gehört habe bei der Begrüßung, der andere Teil des Teams, also sprich Mats, schläft gerade.
Genau. Heute hatten wir frei, gestern und vorgestern hatten wir Spätdienst. Heute haben wir einen dienstfreien Tag und ja, der wird auch so genutzt mit langen Spaziergängen und ordentlicher Erholung und die holt er sich jetzt gerade.
Okay, mal was anderes in der Nase als das Gepäck der Fluggäste.
Genau.
Wie müssen wir uns das vorstellen, also unsere Hörerinnen und Hörer? Sie sind es sozusagen, die in dem Gepäckbereich herumgehen mit Mats und dann schnüffelt er an den Koffern oder genau. Wo trifft man sie?
Also letztendlich trifft man uns eigentlich nirgends, denn bevor Sie als Reisender Ihr Gepäckstück vom Kofferband nehmen, sind wir mit unserer Arbeit eigentlich schon durch. Das heißt also, zu Dienstbeginn schaue ich auf dem Flugplan, was mich für Flugzeuge erwarten in meiner Schicht, wo die herkommen. Und dann entscheide ich, welche Maschinen ich diesen Tag denn mit Mats abspüren werde, also die Gepäckstücke daraus.
Also im Grunde genommen, wenn wir irgendwie an der Gepäckausgabe, an diesen Förderbändern stehen,
ja.
dann ist Ihre Arbeit ist dann sozusagen auf der anderen Seite der...
Auf der anderen Seite der Mauer, genau.
Damit man sich mal vorstellen kann, wo man Sie jetzt mit dem Hund antreffen könnte.
Genau.
Jetzt mal ganz praktisch. Was riecht denn so ein Hund da alles? Also mal, und was ist es für ein Hund? Wir sehen ihn ja gerade nicht. Vielleicht können wir ihn einmal beschreiben.
Ja, also Mats ist ein Parson Russell Terrier. Der ist jetzt 9 Jahre alt. Den habe ich bekommen, als er knapp 1,5 war. Er wurde ausgebildet zum Artenschutz-Spürhund. Er findet also alles, was man sich unter Artenschutz vorstellen kann, in tierischer Hinsicht, sowie Produkte daraus. Also er findet nicht nur oder soll nicht nur lebende Tiere finden, sondern auch Schlangenledergürtel, Muscheln, Korallen, Elfenbein, Produkte aus Elfenbein, Kaviar, Pelze. Also eine riesen Bandbreite. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei 12 Duftstoffen, die wir in regelmäßigen Abständen kontrollieren oder nicht kontrollieren, sondern trainieren. Eigentlich allerhand bei. Jetzt gerade ganz aktuell haben wir Nashornhorn, was ja auch sehr gefragt ist gerade im Weltmarkt.
Okay. Ist bislang an mir vorbeigegangen, aber das wissen Sie besser. Kommt das in der Tat vor? Also ich meine, das sind alles so, gut, so ein Krokodil-Ledergürtel, das kann ich mir noch vielleicht irgendwie vorstellen, aber so ein Nashorn, das ist wahrscheinlich dann eher pulverisiert, schätze ich mal, oder weiß ich nicht, ob es so ein ganzes...
Genau, also es ist letztendlich so gefragt, weil es die Potenz steigern soll. Das ist der Grund, warum wohl die Nashörner enthörnt werden, sage ich mal, warum man das überhaupt konsumiert. Ja, können wir uns irgendwie nichts darunter vorstellen, aber es gibt genug Menschen, die das eben machen. Ich sage mal, Potenz, ewige Jugend, Diät, das sind so Themen, da sind die Menschen gerade mit etwas höherem Einkommen ja doch irgendwie immer interessiert dran. Aber wir am Hamburger Flughafen haben eigentlich eher mit Reise mit Bringseln zu tun. Heißt also Muscheln und Korallen aus Urlaubsländern. Kaviar haben wir ab und an mal, wobei man da sagen muss, dass nur der schwarze geschützt ist. Der rote kommt ja nicht vom Stör, sondern von den Salmoniden. Von daher geht es eigentlich bei uns nur um den schwarzen Kaviar. Der Hund zeigt beides an. Letztendlich ist dann wieder meine Aufgabe zu entscheiden, ist es irgendwas Geschütztes oder nicht. Beziehungsweise jetzt nicht nur ich, sondern das ganze Team, was an Zöllnern hinter mir steht am Flughafen. Wir spüren auf, und ja, im Grunde wird dann danach zusammen entschieden, handelt es sich um ein artengeschütztes Exemplar oder eben nicht.
Jetzt mal nur vielleicht sozusagen zur Warnung an alle, was blüht einem denn dann so? Wenn Sie jetzt sozusagen, wenn Mats anschlägt und er findet schwarzen Kaviar oder Nashorn, was auch immer.
Das hängt ganz vom Einkommen des Reisenden ab, von demjenigen, der eben, ich sage jetzt mal, diese Tat begangen hat. Das legen wir aber nicht fest, sondern das geht an die Straf- und Bußgeldstelle, an unser Hauptzollamt Itzehoe und die machen alles Weitere. Also wir sind letztendlich feststellende Behörde und die weitere Abhandlung wird dann durch unser Hauptzollamt übernommen. Deswegen kann ich da leider nichts zu sagen. Aber ich glaube nicht, dass es ein Kavaliersdelikt ist, wenn man gegen das Artenschutzrecht verstößt.
Also es wird hoffentlich ordentlich teuer.
Hoffentlich ordentlich teuer.
Im Sinne der des Artenschutzes.
Ja.
Also ist sozusagen, Mats ist sozusagen kein, also ich hätte jetzt gedacht, es gibt ja wahrscheinlich auch Hunde am Flughafen, die nach Drogen fahnden oder ja. So. Also es gibt sozusagen unterschiedliche Hunde für unterschiedliche
Bereiche. Genau, also es gibt zum Beispiel auch Bargeldspürhunde, die können ein Bargeld am Menschen aufspüren oder auch im Gepäck. Dann gibt es die Rauschgiftspürhunde, die sowohl an Personen suchen als auch wieder an Gepäck oder auch in Objekten, sprich also in Wohnungen, Autos, Lagerhallen, sowas. Artenschutz gibt es. Es gibt Tabakspürhunde, also die werden natürlich immer nur an den Orten eingesetzt, wo es auch wirklich Sinn macht. Und so ein Artenschutzspürhund macht am Flughafen natürlich Sinn. Genauso wie wir Rauschgiftspürhunde am Flughafen haben und demnächst auch Bargeldspürhunde.
Also im Grunde genommen kann es dann sein, dass Sie wählen sich die eine Maschine aus, aufgrund des weil es interessant ist für den Artenschutz.
Ja.
Und ein anderer Hund ist dann vielleicht bei dem in Sachen Drogen beim Gepäck unterwegs, oder?
Genau, also es kommt auch schon mal vor, dass wir eine Maschine mit zwei Hunden abspüren. Wobei wir dann zum Beispiel gerne so, ich sage jetzt mal, Sammelflieger nehmen aus Frankfurt, aus Paris oder aus Amsterdam. Das sind große Drehkreuze und in Hamburg kommt dann letztendlich aus aller Welt Gepäck an. Und von daher kann ich jetzt für meinen Bereich auch gar nicht speziell sagen, wir suchen jetzt nur an Maschinen, die aus der Türkei zum Beispiel kommen oder aus Russland. Also Artenschutz kommt oder kann im Grunde von überall herkommen. Deswegen sind wir da überhaupt nicht festgelegt auf irgendein Herkunftsland.
Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie lange kann so ein Hund das machen am Tag? Das ist ja anstrengend wahrscheinlich auch für ihn, oder?
Ja, das ist unheimlich anstrengend, diese Sucharbeit. Also ein Suchdurchgang an einer Maschine, je nachdem wie groß sie ist, dauert circa 20 bis 25 Minuten und darauf folgt dann meistens ein großer Spaziergang und dann darf er sich gerne nochmal eine Stunde, anderthalb erholen, bis dann die nächste Maschine für ihn.
Also im wahrsten Sinne des Wortes die Nase frei bekommen.
Genau, ja.
Vorstellen.
Also der kleine Terrier, der ist ja auch so, der wird gar nicht arbeitsmüde. Er will immer mehr und immer mehr. Aber meine Aufgabe ist es dann eben zu erkennen, dass die Suchleistung im Grunde schwächer wird, um dann zu sagen, okay, jetzt haben wir 20 Minuten intensive Suchleistung hinter uns. Jetzt müssen wir wirklich einen Cut machen und sagen, jetzt kriegst du deine Pause. Der wird immer weiter suchen, immer weiter rennen. Aber die Qualität wird halt irgendwann schlechter, weil es ihn ja auch erschöpft.
Woran merken Sie das, dass die Suchleistung nachlässt? Sehen Sie ihm das an oder machen Sie denn so Tests oder sowas?
Nee, also man sieht ihm das schon an. Und ich sag mal, im Gegensatz zu normalen Hundehaltern sind wir ja 24 Stunden beisammen. Das heißt also, ich erkenne ihm ja seine Laune morgens an der Nasenspitze an und genauso ist es bei ihm aber auch. Also wenn wir uns morgens begegnen, wissen wir schon so ungefähr, wird es ein guter oder schlechter Tag. Mit anderen Worten, wir können uns gegenseitig sehr gut lesen. Und wenn er dann da über die Koffer flitzt und ich schon merke, sein Fang ist ständig auf, er hat mehr Interesse, über die Koffer zu hüpfen, als tatsächlich die Nase einzusetzen und ja sein Maul zu schließen und seine Nase zu benutzen, dann merke ich immer schon, okay, jetzt wird es dann doch Zeit. Aber im Grunde oder ich sag mal, in den meisten Fällen ist es eigentlich so, dass das Gepäck eher zu Ende ist, bevor wir unsere Arbeit einstellen. Also das Pensum, was dann geliefert wird, das können wir auch gut abarbeiten.
Also ich lerne schon mal, Hunde sind auch launisch.
Oh ja. Und was ich dazu auch noch sagen muss, also wir können die auch nicht zur Arbeit zwingen. Also letztendlich werden die natürlich schon nach ihrem Spieltrieb ausgewählt. Die müssen ja, verschiedene oder ein Prozedere überhaupt erstmal durchlaufen, bevor sie Zollhund werden. Mit einem Hund, der nur einen halben Spieltrieb hat von meinem Hund, kann ich natürlich auf Arbeit wenig anfangen. Ne? Also ich kann ihn, wie gesagt, zu der Arbeit nicht zwingen. Wenn der mal einen schlechten Tag hat oder absolut mal partout nicht will, nicht mit mir spielen will, das gibt es tatsächlich auch mal, dann ist das so. Ne? Dann wird er einen Tag im Zwinger bleiben beziehungsweise mit mir spazieren gehen und dann muss das auch mal so sein.
Das finde ich jetzt ein super interessanter Punkt, der mich gleich irgendwie zu einer vielleicht etwas absurden Frage führt. Weil Sie können ja dann auch nicht arbeiten,
Doch. Ja, ich habe ja nicht nur, ich habe ja nicht nur die Hundearbeit, sondern ich mache ja auch noch ganz normale Kontrolltätigkeit am Hamburger Flughafen. Aha. Heißt also, in der Zeit, wo der Hund dann Pause hat, bin ich natürlich für die anderen Kollegen da und dann machen wir andere Kontrollen. Also das kommt noch dazu.
Aha, genau, das ist super. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Haben Sie sich, also er hat vielleicht erstmal einen Schritt zurück. Wie kommt man auf die Idee oder wie kommt man zu dem Beruf? Wollten Sie das schon immer werden? Wie sind Sie darauf gekommen, quasi Zollbeamtin mit Hund zu werden, mit Spürnase sozusagen an der Seite?
Also ich bin mit Hunden groß geworden und mein Traum oder mein Wunsch war es schon immer, mit Tieren oder mit Hunden zu arbeiten. Und da lag es dann ziemlich nahe, nachdem ich natürlich erstmal eine Ausbildung gemacht habe. Man guckt sich um, man orientiert sich, man kommt im Leben an. Wo kann ich meinen Traum verwirklichen? Und da lag dann eine Dienststelle mit Hund oder überhaupt erstmal die Ausbildung zur Zollbeamtin ziemlich nahe, um dann halt irgendwann die Ausbildung oder ja zum Hundeführer zu machen. Und dann habe ich vor knapp 20 Jahren die Ausbildung gemacht für den mittleren Zolldienst und hatte dann das Glück, am Hamburger Flughafen eingesetzt zu werden, an dem eben auch Zollhunde, Spürhunde eingesetzt werden. Und ja, dann hatte ich das Glück und habe meinen ersten Diensthund bekommen, vor 17 Jahren.
Ah, genau, das wäre sozusagen nämlich die nächste Frage. Haben Sie sich mit Ihrem Hund gemeinsam beworben beim Zoll oder haben Sie dann einen Hund vom Zoll gestellt bekommen, so wie man anderen bekommen vielleicht einen Dienstwagen? Oder keine Ahnung.
Was. Ja, also es klingt tatsächlich ein bisschen komisch, aber im Grunde ist es ein Hilfsmittel wie ein Dienstwagen auch, nur es lebt eben, ne? So muss man sehen. Ich habe mich auf die Stelle beworben als Hundeführer. Dann muss man verschiedene Kriterien erfüllen. Also man muss hundeaffin sein, man muss schon mal einen Hund in Pflege gehabt haben, bestenfalls. Verschiedene Dinge. Und dann, wenn man denn dann zugelassen wird als Hundeführer, geht man gemeinsam auf die Suche mit dem Zollhundelehrwart. Letztendlich ist es ja auch so, ich muss bestimmt jetzt, ich sag mal, mit dem Terrier 12 Jahre verbringen. Deswegen muss er mir ja auch gefallen. Also mir jetzt einfach einen Hund vorzusetzen und zu sagen, das ist jetzt dein Diensthund, mit dem musst du die nächsten 10 Jahre verbringen, würde ich persönlich schwierig finden. Das muss ja irgendwie auch harmonieren und zusammenpassen. Also haben wir uns dann zusammen auf die Suche gemacht. Wenn man dann einen geeigneten Hund, vermeintlich geeigneten Hund gefunden hat, muss der oder wird der vor Ort getestet mit verschiedenen Geschicklichkeitsaufgaben, Durchhaltevermögen. Wie spielverrückt ist er tatsächlich? Denn die ganze Ausbildung des Zollhundes baut sich über den Spieltrieb auf. Das kann man sich zum Beispiel so vorstellen, dass man den Hund am Halsband festhält, den Ball ins Gebüsch schmeißt, sodass der Hund den gesehen hat, wohin fliegt. Dann dreht man den Hund noch einmal um die eigene Achse, um ihn ein bisschen zu verwirren und lässt ihn dann los. Und dann schaut man eben, wie setzt er seine Nase ein, was bringt er schon für Voraussetzungen mit, wie lange bleibt er dabei, kommt er irgendwann ohne Ball wieder und sagt, ich habe ihn nicht gefunden, ist egal, wir machen was anderes. Genau, also da wäre dann schon mal Haken dran, nicht geeignet. und dann macht man zum Beispiel auch solche Übungen, packt den Ball irgendwo sichtbar für den Hund hin, wo er aber nicht rankommt und schaut eben, wie verhält er sich in diese Situation. Bleibt er trotzdem dabei, versucht er irgendwie, wie auch immer, an diesen Ball zu kommen, fragt er Herrchen, Frauchen um Hilfe, also wie verhält er sich dabei. Viele Hunde sagen dann zum Beispiel auch, ich sehe gar keinen Erfolg oder es verspricht mir hier gar nichts, ich mache doch irgendwie wieder was anderes, wäre dann auch wieder rausgefallen. Also nachdem man das erstmal abgecheckt hat, würde man dann zum Tierarzt fahren. Dann gibt es eine tierärztliche Untersuchung von Herzultraschall über Blutbild. Röntgenbilder werden gemacht, um wirklich zu sehen, ist das Skelett des Hundes alles in Ordnung. Und wenn das alles in Ordnung ist, wird der Hund angekauft auf Probe für 4 Wochen. Und in diesen 4 Wochen wird dann nochmal geprüft, passen wir als Team zusammen und erfüllt er tatsächlich alle Voraussetzungen, die so ein Zollhund mitbringen muss. Also er muss angstfrei sein, er muss Lärm abkönnen. Wir laufen am Flughafen durch Menschenmassen, über glatte Böden. Viele Hunde können zum Beispiel über glatte Böden nicht laufen, werden total unsicher. Also da gibt es auch wieder ganz, ganz viele Kriterien. Und nach diesen 4 Wochen stellen wir uns dann an der Zollhundeschule in Blickede vor. Und da werden wir dann auch nochmal 3 Tage geprüft auf Herz und Niere, ob wir das Zeug tatsächlich haben, um ein Artenschutzteam zu werden. Und wenn wir das bestanden haben, dann geht es endlich los.
Da werden Sie dann beide gemeinsam geprüft und ausgebildet, sozusagen.
Genau,
genau. Erstmal vor allem um den Hund. Da ist der wahrscheinlich ja noch ganz jung, wenn der sozusagen so, wenn der anfängt, oder? Also jetzt kein Welpe, aber...
Nee, also wir bekommen die Hunde oder die Hunde müssen mindestens 1 Jahr alt sein und dürfen höchstens 2,5 Jahre alt sein. In diesem Zeitfenster gibt der Hund genug Auskunft über Gesundheitszustand, Knochengerüst und das ist auch der Grund. Und natürlich auch geistige Entwicklung, das ist auch ein Grund, warum er schon ein bisschen älter sein sollte, um eben zu wissen, ist die Ausbildung, die man dann beginnt, die ja auch nicht ganz günstig ist, tatsächlich auch erfolgversprechend, denn wenn man jetzt einen Welpen hat, ist natürlich die Bindung um einiges größer, die man sich ansonsten jetzt dann im Laufe der Zeit erst erarbeiten muss. Aber man investiert eventuell in 10, 11, 12 Monate in einen Hund, der vielleicht nicht ganz gesund ist und dann dementsprechend nicht für den Dienst geeignet ist. Und das wäre dann ja doch irgendwie sehr ärgerlich, denn wer trennt sich nach 1 Jahr von seinem Hund schon freiwillig? Macht ja keiner.
Nee, genau.
Im Normalfall.
Genau, das wird dann schwierig. Okay, deswegen dann macht das Sinn, so, quasi das nach einem etwas längeren Zeitraum.
Genau.
Wie viele Hunde gibt es denn so am Flughafen? Wie viele Kolleginnen und Kollegen mit Hunden haben Sie da so?
Also momentan sind wir aktiv ein Rauschgiftspürhund und der Artenschutzhund. Ein weiterer Rauschgiftspürhund steht in den Startlöchern und 2 Bargeldspürhunde. Das heißt also, wir werden in naher Zukunft wieder ein Team von 5 sein.
Das letzte hatte ich jetzt gar nicht verstanden. Die beiden letzten waren?
Bargeldspürhunde.
Bargeld, achso, Bargeld.
Bargeld,
genau. Fand ich sowieso gerade völlig faszinierend, dass Hunde Bargeld.
Ja, finde ich auch. Überhaupt, also die...
Aber heißt das doch, Geld stinkt nicht.
Naja, doch, also ich im Grunde, wenn man der Hundenase vertraut, dann stinkt, glaube ich, Geld ganz schön.
Wie sieht denn sozusagen, also wahrscheinlich haben Sie ja dann, wir machen das nicht immer zur gleichen Zeit, sondern irgendwie unterschiedliche Schichten, mal ist es morgens, mal ist es abends. Wie sieht denn so ein typischer Tag aus für Sie und Mats?
Ja, im Frühdienst sieht es so aus, dass wir zeitlich am Flughafen sind, zu Dienst beginnen, uns mit den Kollegen kurz schließen, welche Maschinen wir irgendwie kontrollieren, mit welchen Hilfsmitteln. Wir haben ja am Flughafen beim Zoll noch mehrere Hilfsmittel, also von Röntgengerät über Drogenwischteste, über diese Hundearbeit. Sind zivile Kräfte unterwegs, die sich in den Gepäckhallen unter die Reisenden mischen, genauso wie auf der Pier. Also da spricht man sich dann eben ab und dann entscheidet man, also macht man einen groben Plan, welche Maschinen denn dann jetzt für uns speziell interessant wären. Manchmal funktioniert der Plan, manchmal kommt was dazwischen. Wenn wir jetzt bei einer Maschine zum Beispiel einen Aufgriff haben, kann ich da ja nicht gleich 2 Stunden später die nächste Maschine machen. Also einen Plan macht man sich, aber manchmal kommt das eben vor, also dass der
Aufgriff
nicht so
einhält. Bedeutet,
er hat was gefunden. Mhm. Genau. Mhm. Kann auch manchmal schnell gehen. Ich hatte jetzt eine Dame zum Beispiel, die hatte einen Reptilien-Ledergürtel dabei und konnte mir aber glaubhaft versichern, die Dame war weit über 80, dass sie den schon, ich weiß gar nicht, 45 Jahre in ihrem Besitz hat. Und von daher, also so sah er dann letztendlich auch aus. Okay. Und von daher war es dann so, dass sie mir das alles glaubhaft vermitteln konnte. Ich konnte dann zollrechtlich nichts gegen sie einleiten, weil das Washingtoner Artenschutzabkommen ja erst seit 1975 besteht. Heißt also, alles, was man davor in seinem Besitz hatte, kann man haben, behalten, benutzen, darf es nur eben nicht veräußern. Und in dem Fall war Mats total richtig, hat also super gearbeitet, aber zollrechtlich ist eben nichts bei rumgekommen. sage ich jetzt mal so.
Dass er das bei so alten Sachen noch riecht, ne?
Ja, also wie gesagt, was die Hundenase angeht, das fasziniert mich immer wieder, was da so alles zum Vorschein kommt. Er hat mir zum Beispiel auch schon mal Taucherbesteck angezeigt, wo er in so einer großen Taucherbrille Strandreste drin waren. Und Strandreste bestehen ja aus Sand, Muscheln, Korallen, ich weiß nicht was. Also Hundenase-mäßig wieder total ins Schwarze getroffen, aber zollrechtlich eben nichts mehr rumgekommen. Ne? Das ist das, was ich vorhin sagte oder eingangs sagte, dass der Hund seine Arbeit macht, aber ich letztendlich entscheiden muss, ist es tatsächlich ein Fall für den Zoll oder eben nicht.
Naja, also so kleine Strandreste oder sowas, die hat man halt schnell mal noch vielleicht so weg. Ne? Und das kommt da wahrscheinlich häufiger vor, dann, dass es so ein Fehlalarm am Ende
gibt.
Gibt es denn dann eigentlich für Sie, wenn Mats und Sie dann hoffentlich auch irgendwie zwischendurch Pause machen, gibt es dann irgendwie so einen Bereich, in dem Sie dann rausgehen? Sie können ja nicht einfach übers Vorfeld spazieren gehen. Gehen Sie dann, gibt es irgendwo einen grünen Bereich dann, wo Sie dann mit ihm mal hingehen, sodass er sich vielleicht auch von den ganzen Eindrücken und der Geräuschkulisse erholen kann?
Also es ist am Hamburger Flughafen tatsächlich ein bisschen schlecht. Große Auslaufflächen für den Hund gibt es da nicht. Zumindest nichts, wo er irgendwie ungeleint langlaufen kann und sich da mal frei entfalten kann. Das gibt's nicht. Soll er ja auch gar nicht. Letztendlich soll er sich lösen und sich kurz entspannen und dann da weiterarbeiten. Dafür ist eben die Freizeit da, dass er da mal irgendwie flitzen kann und rumlaufen kann. Ansonsten gehen wir gerne mal am anderen Ende des Vorfeldes, also schon im Flughafenbereich, aber dann über die Feuerwehr rüber hinaus und dann ist da so ein Grünstreifen an der Tennisanlage, wo man dann mal ein bisschen sich die Beine vertreten kann und dann hat man da so eine Runde, die dauert 20 Minuten und dann kann man da mal ganz entspannt langlaufen.
Da fahren Sie dann mal rüber.
Gut. Genau.
Da kann man ja so zu Fuß, das ist ein bisschen weit. Ne?
Das wäre auch, glaube ich, eher nicht so gut, wenn man zu Fuß darüber läuft.
Genau. Ist denn Mats schon mal selbst geflogen?
Nein, also das würde für mich auch nicht in Frage kommen. Wenn wir Urlaub machen, dann sind wir gerne mit dem Wohnmobil unterwegs, gerne innerhalb Deutschlands oder wir fahren in den Norden. Aber ein Flugurlaub mit Hund wäre für mich nicht, das würde für mich nicht in Frage kommen.
Das ist dann doch zu viel der Sinneseindrücke.
Ja, und ich weiß auch nicht, man hat ja auch letztendlich gar keine Kontrolle mehr. Man gibt den Hund dann ab. Denn ich weiß gar nicht genau jetzt, wo sie aufbewahrt werden oder wo sie mitfliegen, ob das jetzt dann im Gepäckladeraum ist, sehr wahrscheinlich ja. Also das wäre mir nicht geheuer und das ist nichts für mich.
Und nicht für Mats, offensichtlich.
Nee, auch nichts für Mats, nein.
Ja, man sieht ja schon mal so kleinere, aber dafür ist er wahrscheinlich zu groß.
Sie meinen, wenn er dann mit in den Passagierraum geht?
Genau, dafür, das sind ja nur ganz kleine dann, glaube ich.
Meine, von der Größe her könnte das vielleicht schon hinhauen, aber da ist er auch nicht der Typ für, dass er da jetzt 2,5 Stunden, 3 Stunden oder vielleicht noch länger in so einer kleinen Tasche verpackt unterm Sitz sitzt. Das ist, dafür ist er viel zu viel Terrier. Er ist mehr so der aktive Hund.
Ja, das klingt danach. Das muss er ja am Ende auch,
genau.
Auch sein bei der Arbeit. Gab es denn sozusagen, was sind denn so, ich sage jetzt mal, so ganz besondere Erlebnisse, an die Sie sich so, eins hatten Sie gerade schon genannt, die Taucherbrille, in der er dann noch Strandreste sozusagen gefunden hat. Mhm. Aber oder die 80-Jährige mit dem Gürtel.
Reptiliengürtel, ja.
Was, wenn Sie so zurückdenken, was waren es denn so vielleicht so für ganz besondere, ganz beeindruckende oder im positiven oder negativen Sinne unvergessliche Momente in Ihrer Arbeit mit Mats?
Also mit Mats habe ich zum Beispiel schon mal ein Bild gefunden, das aus Kamelhaaren entstanden ist. Wie auch immer man das herstellt, also es sah schon sehr speziell aus, war jetzt zollrechtlich auch nichts gegen einzuwenden, aber da denkt man auch so, wie kann der Hund das schnüffeln? Das war eben ein erstelltes Bild in einem Bilderrahmen hinter einer Glasscheibe in ein Gepäckstück verpackt und man denkt, wie kommt der Hund dazu, das zu riechen? Das ist schon Wahnsinn. Mit dem Vorgänger von Mats hatte ich zum Beispiel in einem Hartschalenkoffer, die ja ringsherum noch mit einer, ich sag mal, Gumminut verschlossen sind. Da hat er 2 Muscheln gefunden, wirklich tief im Koffer drin. Die waren daumennagelgroß. Und das bleibt mir so im Gedächtnis, weil das einfach zeigt, was oder für zu was die Hunde in der Lage sind, was für eine Riesenunterstützung sie für uns bei der Arbeit sind, sowas zu finden. Also zollrechtlich auch wieder überhaupt nichts gegen einzuwenden, gegen diese beiden Muscheln, aber eine Wahnsinnsleistung.
Das ist ja dann doch immer wieder beeindruckend, obwohl sie das ja irgendwie im Grunde genommen basiert ihre Arbeit darauf, aber wenn es dann um so spezielle Dinge geht, doch überraschend. Ich stelle mir gerade vor, bei diesem Gemälde, was Sie gerade beschrieben haben, da muss ja dann erst einmal eigentlich auch festgestellt werden, was ist das eigentlich wie muss man sich das dann vorstellen? Untersuchen Sie das dann oder ist es dann erstmal das Gespräch mit dem
Beteiligten? Also es ist schon so, dass wir natürlich erstmal alleine versuchen, dem Ganzen auf die Spur zu kommen. Natürlich auch anhand des Herkunftslandes. Wo kommen Sie jetzt her im Gespräch mit den Beteiligten? Was genau haben Sie da mitgebracht? Wo haben Sie es gekauft, geschenkt bekommen etc.? Und wenn wir irgendwann mal gar nicht mehr weiter wissen, dann würden wir es vorübergehend in Verwahrung nehmen und zum Beispiel mit dem Zoologischen Institut zusammenarbeiten, die schon diverse Gutachten für uns erstellt haben, um dann eben zu erfahren, handelt es sich eventuell doch um eine geschützte Tierart oder nicht und dementsprechend dann irgendwelche Verfahren einzuleiten. Also wir haben natürlich alle Berufserfahrung und können das abschätzen, was haben wir da in der Hand, aber keiner von uns ist ein Spezialist und sobald irgendwelche Zweifel entstehen, wird es sofort an das Zoologische Institut weitergegeben, eben mit der Bitte um Begutachtung und ja, das ist eine sehr gute Zusammenarbeit.
Für eine genauere Untersuchung, das kann dann ja durchaus mal dauern, bis man dann irgendwie an sein Gepäckstück eventuell wiederkommt, ne?
Also ja, das kann dauern, das geht aber heutzutage auch unheimlich schnell. Ich hatte zum Beispiel einen Fall, da haben wir Muscheln gefunden und konnten die so nun auch nicht genau einordnen, ob die nun zu einer geschützten Art gehören oder nicht. Und das ging ja nach heutiger Zeit mit Fotos per E-Mail und innerhalb von einer Stunde hatten wir dann, also weil zum Glück auch noch der Professor da war, um das zu begutachten, hatten wir dann nach einer Stunde das Ergebnis und es handelte sich um nicht geschützte Schnecken und Muscheln und von daher ging das Ganze dann auch wieder relativ schnell. Also so kann es natürlich auch gehen.
Okay, damit mit so einer Geschwindigkeit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Ja.
Das sind eher kompliziertere Untersuchungen, aber aber das ist ja dann praktisch, wenn man so einen direkt noch. Müssen Sie denn sozusagen, Sie müssen ja wahrscheinlich ganz, ganz viel über Artenschutz dann sowieso schon wissen und die Arten. Gibt es da sozusagen, haben sich da auch mit dem Zoologischen Institut oder speziell mit dem Zoll entsprechend fortgebildet? Das ist ja dann, die einen brauchen ja ein besonderes Wissen, was jetzt Drogen meinetwegen bestimmte Stoffe betrifft, aber sie müssen ja dann für die Arbeit zumindest nochmal ein Spezialwissen ja eigentlich dann haben, was diese Artenschutzdinge betrifft, oder?
Also in erster Linie muss ich natürlich erstmal wissen, gerade wenn ich diese Duftstoffe trainiere, ich habe ja ein riesengroßes Spektrum an Übungsmaterialien, um eben diesen Hund zu trainieren. Für mich ist erstmal interessant, welcher Stoff braucht wie lange, damit der Hund eine Chance hat, das anzuzeigen. Natürlich, also wir sind ja in erster Linie fürs Auffinden zuständig und alles Weitere mache ich dann zusammen mit den Kollegen. Also ich bin niemals auf mich alleine gestellt, genauso wie die Kollegen nicht. Man tauscht sich aus und hat dann ja dementsprechend ein riesengroßes Wissen von meinen Erfahrungen, von den Wissen oder von den Erfahrungen anderer Kollegen. Wir haben viele, die sind spezialisiert, zum Beispiel gibt es Kollegen, die sind auf Schmuck spezialisiert, es gibt Kollegen, die sind auch auf Artenschutz spezialisiert. Der Zoll bietet diverse Lehrgänge an, auf denen man sich eben dahin ausbilden lassen kann. Ich glaube, im Artenschutzbereich sind es 3 Lehrgänge. Aber Sie müssen sich das so vorstellen, das ist ja unglaublich viel, was man da wissen muss. Das kann, ich sage jetzt mal, ein Mensch gar nicht alleine wissen, welche Muschel jetzt wie geschützt ist. Und ich bin auch, wie gesagt, gar kein studierter Mensch, der sich das jetzt alles, der jetzt jede Muschel oder jede Koralle kennt, jedes Exemplar, in welcher Situation das wie geschützt ist. Und da muss man sich eben dann eben zusammensetzen, sich informieren mit verschiedenen Medien, mit zum Beispiel auch der Internetseite visia.de. Dort kann man sich informieren, auf zoll.de kann man sich informieren. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, da setzt man sich zusammen, muss das Ganze erstmal analysieren und dann zu einer Entscheidung kommen, gegebenenfalls auch mit dem Zoologischen Institut.
Also dort könnten sich dann auch sozusagen Passagiere informieren, darf ich etwas Bestimmtes eigentlich mitnehmen? Ne?
Genau, das könnt ihr machen.
Da können Sie dann auch einmal kurz sagen, die erste Seite, wie hieß die?
Visia.de.
Mit V?
Mit W.
Mit W. Visia.de und beim Zoll halt.
genau.
Man nichts Falsches mitbringt und man aus dem Häuschen gerät.
Also mein Tipp wäre sowieso, lasst es da, wo ihr es sehen könnt oder ja, wo ihr es gefunden habt. Erfreut euch in der Natur, aber was soll man jetzt mit so einer Muschel mit nach Hause schleppen? Man bringt sie mit, legt sie irgendwo hin, sie staubt im Regal voll und nach 2, 3, 4 Jahren schmeißt man sie wahrscheinlich eh in Müll, weil sie dann irgendwie überflüssig ist.
Dann wollen sie lieber da bleiben, wo sie hingehört.
Ja, haben auch noch andere Menschen vielleicht Freude daran. So ist, glaube ich, eher der bessere Weg.
Wenn Sie mit Mats nicht an den Koffern, also nicht Sie, sondern Mats schnüffelt an den Koffern, Sie begleiten Mats und leiten ihn dann, was machen Sie dann? Was machen Sie?
Außerhalb der Hundearbeit.
Genau.
Also wie gesagt, ganz normale Kontrollen am Hamburger Flughafen. Wir haben am Flughafen 3 Einheiten, die sowohl für die Einfuhr als auch für die Ausfuhr oder Einreise-Ausreise zuständig sind. Die haben jeweils, ich will nicht sagen alle unterschiedliche Aufgaben, aber letztendlich doch alle die gleichen. Heißt also, ich kontrolliere die Einreise von Reisenden genauso wie die Ausreise. Bin auf der Suche mal nach Bargeld, kontrolliere, ob die Leute ihrer Anmeldepflicht nachgekommen sind. Oder aber auch bei der Einreise schaue ich, ob sie die Einreisebestimmungen, die Einreisefreimengen eingehalten haben. Ja.
Meine Frage zielte zwar eigentlich irgendwie nicht sozusagen auf die andere Seite Ihrer Arbeit, sondern was machen Sie sozusagen außerhalb der Arbeit mit Mats?
Also freizeittechnisch.
Genau. Also der Hund ist sicherlich auch ein Teil der Freizeit, also mit Sicherheit.
Ja, großer Teil sogar.
Wo gehen Sie dann sozusagen? Gibt es wahrscheinlich auch reichlich Spaziergänge mit dem Hund, weil das kommt vielleicht dann doch ein bisschen zu kurz während der Arbeit am Flughafen. Mhm. Was gibt es sonst? Vielleicht lassen Sie uns daran.
Also hauptsächlich sind wir tatsächlich viel in der Natur unterwegs, von Langspaziergängen über Wandern, wenn es die Jahreszeit erlaubt, auch gerne mal in die Pilze, zum Pilze sammeln, das finde ich auch ganz spannend. Ansonsten, ja,
Sport. Kann der Hund auch helfen?
Nee, also das wäre es noch, ne, wenn er die irgendwie die leckeren Pfifferlinge anzeigt. Nee, das schafft er nicht. Er kommt natürlich mit, ganz klar. Aber zur Pilzsuche eignet er sich jetzt nicht so unbedingt. Aber er ist eigentlich ist er immer dabei. Wenn wir draußen unterwegs sind, dann ist er immer mit. Beim Radfahren kommt er mit. Oder ja, wenn wir zu Freunden fahren, also eigentlich ist er immer mit uns dabei.
Und da kommt er dann nicht auf die Idee, nochmal nach Muscheln, Krokodilsgürteln oder sonst was etwas zu suchen? Oder also, kommt das auch schon mal vor?
Nee, das ist tatsächlich so, dass der Hund in sogenannten Bühnenbildern arbeitet. Das heißt also, wenn ich mich mit ihm auf den Weg in die Gepäckausladung mache, dann weiß er schon, jetzt erwartet ihn gleich ein tolles Spiel. Also er ist dann auch ein Stück was aufgeregter, als wenn ich zum Beispiel Richtung Vorfeld gehe, wo wir irgendwie Gassi gehen oder so, weil er einfach dann in freudiger Erwartungshaltung ist. Da ist er ganz anders drauf. Und genauso ist es schon so, er hat zum Beispiel in der Freizeit ein anderes Halsband um als auf der Arbeit. Das ist zum Beispiel auch so ein...
Also Arbeitskleidung und Freizeitkleidung letztlich.
Also quasi, genau. Sodass er also weiß, ob das jetzt, ich weiß gar nicht, bewusst oder unbewusst gewählt ist, aber in der Freizeit würde er niemals darauf auf die Idee kommen, jetzt irgendwie was Artengeschütztes zu suchen, weil er auch im Grunde ja nicht von mir eingestimmt wird und kein Kommando bekommt und gar nichts. Also... das heißt, von einem Fall muss ich mal erzählen, und zwar waren wir vor 2 Jahren im Urlaub im Harz und sind da gewandert und sind dann auch über Stock und Stein und sind durch den Wald spaziert und er verharrte dann irgendwo auf dem Boden mit der Nase und wir haben gedacht, er nimmt irgendwas auf und haben geschrien, nein, Mats, früh weg da. Naja, letztendlich war es dann so, er hat ein Gehirn gefunden, was abgestoßen wurde, was auf dem Boden lag. Okay. Und er hat im Prinzip ja Artenschutz angezeigt, ein Stück Geweih, was er einfach so gefunden hat. Und wir, durch sein Verhalten, er ist ein Einfrierer. Das heißt also, wenn er an einem Gepäckstück oder an wo auch immer etwas vermutet, wie zum Beispiel bei diesem Reptilienledergürtel, von dem ich eingangs erzählte, von der Dame, da bleibt er ja an diesem Gepäckstück stehen und friert von der Nasenspitze bis zur Schwanzspitze ein und bewegt sich keinen Meter mehr. Das ist das Anzeigeverhalten von ihm. Und so verhielt er sich eben auch in dem Wald, wo wir dachten so, hä, was macht er jetzt? Wir haben gedacht, er will irgendwas fressen. Aber nein, er hat dann tatsächlich in seiner Freizeit dieses Geweih angezeigt.
Er bellt also nicht, wenn er was findet, sondern bleibt dann ganz konzentriert bei der Sache und bewegt sich nicht mehr.
Genau, wenn er an dem Gepäckstück angekommen ist, wie zum Beispiel bei dem Gepäckstück mit dem Reptilienledergürtel von der alten Dame, bleibt er also mit seiner Nasenspitze an dem Reißverschluss quasi oder an dem Gepäckstück stehen, friert ein, bewegt sich nicht ein Zentimeter mehr, bis er von mir den Klick bekommt, was wiederum ein Versprechen auf ein Hundeleckerli oder eben ein Spiel bedeutet. Also das ist ja seine Belohnung und sein Ziel, warum er diese ganze Sucharbeit überhaupt macht. In der Praxis sieht es so aus, dass ich mir ja ein Flugzeug ausgesucht habe, was ich abspüren möchte und dann in die Gepäckausladung gehe und dort mit Hilfe der Gepäckausladung mir eine Kofferreihe aufbauen lasse auf dem Ausladungsband. Und sobald die Koffer alle aufgereiht sind, kommt Mats dann zum Einsatz und läuft über die Koffer rüber und schnüffelt jedes einzelne Gepäckstück ab. Sollte da nichts sein, springt er vom Band runter. Wir geben das Gepäck frei und es fährt raus in die Empfangshalle, sodass die Reisenden das vom Band nehmen können. Und eine neue Kofferreihe wird dann aufgebaut, wenn das Gepäck noch nicht leer ist. Und ja, so geht es immer weiter, bis das ganze Gepäck ausgeladen wurde. Und in diesem Fall der älteren Dame blieb er eben genau an diesem Gepäckstück stehen und bewegte sich keinen Meter mehr weiter. Ja, und die Kontrolle hat dann eben ergeben, dass es sich da um einen Reptilienledergürtel handelte, den sie mitgenommen hatte in den Urlaub.
Der vorhin erwähnte Krokodilgürtel, der Krokodilledergürtel, der hat schon mehr als
50 Uralt war, hat, genau.
Genau. Ja, das sind so spannende, da tut sich ja wirklich Spannendes hinter dem, jenseits dieser Mauer, das an dem Förderband, wo unsere Koffer so rauskommen und wo sie und Mats und ja, noch andere Hunde dann mit Mats oder an anderen Bändern unterwegs sind. Spannender Einblick. In ihrer Arbeit. Mal sehen, vielleicht sieht man sie mal irgendwie diesseits der Wand oder auf dem Flughafen, wenn sie vielleicht mal mit Mats eine Pause machen.
Könnte passieren, genau.
Ich auf jeden Fall danke ich Ihnen erstmal vielmals für diesen Einblick und ja, wünsche weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit und grüßen Sie Mats, wenn er denn wieder aufwacht.
Das mache ich. Vielen Dank.
Danke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast-Newsletter.